Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
So, wir haben jetzt alles wieder trockengelegt, oder?
Die Shelly hat gerade renoviert bei uns im Kammerle.
Hallo, ich habe einfach nur Grundreinigung gemacht.
Sie hat die Phrase "spill the tea" sehr wörtlich genommen.
Ja, und jetzt ist mein Knie verbrannt. Hallo und herzlich willkommen beim Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck und heute wieder zur ersten Folge der Tea Time im neuen Jahr. Wir freuen uns. So, und ihr werdet euch schon denken, hä, jetzt ist März und es war immer nur keine Tea Time. Wo bleibt die TBR?
Es tut uns so leid.
Es tut uns leid. Der Folgenplan hat uns erst in den März gerückt. Aber jetzt sind wir da. Wir haben gerade nur Jänner, wo wir diese Folge aufnehmen. Also nicht wundern, aber...
Es ist quasi ein Slow Burn mit uns dieses Jahr.
Genau.
Ganz langsam. Man muss auf uns warten, aber dann sind wir da.
Und das Warten hat ein Ende und es hat sich gelohnt. Jetzt folgt die TBR. Was ist die TBR, Jackie? Magst du das nochmal kurz für die erwähnen, die es nicht wissen?
Genau, wir haben das auch letztes Jahr, damals im Januar 2025 eben gemacht, dass wir eine TBR-Liste vorgestellt haben. TBR ist eine englische Abkürzung für To Be Read, also die Bücher, die man einfach lesen möchte. Im Deutschen gibt es den Ausdruck SUB, also den Stapel ungelesener Bücher. Und an dem orientieren wir uns eben sozusagen, dass wir uns ein Leseziel irgendwie für das Jahr setzen und eben in unserem Fall immer 5 Bücher uns herauspicken aus unserem endlosen Stapel an Bücher, die wir lesen wollen, die vorstellen und quasi versuchen, die zu lesen.
Was nicht immer ganz so funktioniert, meine TBR von der letzten Aufnahme 2025 habe ich nicht vollendet.
Ich auch nicht. Also wir haben auch letztes Jahr 5 Bücher vorgestellt und ihr habt 3 von den 5 gelesen. Also... Und eins davon war A Little Life mit 790 Seiten, was theoretisch als 2 Bücher gelten sollte. Also es war produktiv.
Gratuliere.
Danke.
Gut, dann gehen wir rein in die TBR 2026.
Bei mir ist eine kurze Vorgeschichte zu meiner TBR. Und zwar bin ich wie jede Leserin und jeder Leser jedes Jahr entsetzt darüber, wenn ich schaue, wie viel ungelesene Bücher wirklich physisch auf meinem Bücherregal daheim stehen. Und habe mir im Dezember dann gedacht, das muss ich ändern. Und habe alle meine Bücher, was ich nicht gelesen habe, von meinem Regal runtergenommen. Da ist dann der Staub in Lawinen auf mich gefallen, weil die schon so lange da oben stehen. Und habe die dann auf ein eigenes Regal, mein persönliches Regal der Schande, gestellt. Und es sind wirklich 57 Bücher, die ich daheim habe und nicht gelesen habe. Und das ist eben mein Jahresziel, dass ich mir keine neuen Bücher kaufe. Schauen wir mal, was das wird. Und wirklich nur Bücher von diesem TBR bei mir zu Hause lese. Ich glaube nicht, dass ich alle 57 schaffe. Mein Ziel wären 20 Bücher von diesem TBR zu lesen. Einfach, weil ich in einer Bibliothek arbeite und da jede Woche mindestens ein Buch finde, was ich lesen möchte und mit heimnehme und es einfach nicht realistisch ist, dass ich nur von mir daheim lese. Aber alle 5 Bücher, die ich jetzt eben vorstelle, sind von meinem Regal der Schande zu Hause eben. Und ich würde auch gleich mit einem anfangen, wo auch die Bib dran schuld ist, dass es auf meiner Liste ist. Und das ist das Buch Ein schönes Ausländerkind von Toxische Pommes, 2024 erschienen. Und 2024 im April war die Autorin auch bei uns zu einer Lesung. Und da habe ich mir voller Begeisterung das Buch gekauft und signieren lassen und wollte es unbedingt lesen und habe es eben bis jetzt nicht geschafft. Jetzt ist es eben zum zweiten Mal fast, dass ich es gekauft habe. Und deswegen haben wir gedacht, es muss jetzt gelesen werden. Genau, kurzer Inhalt von dem Buch. Es geht um eine Familie, die aus Jugoslawien flüchtet, eben vor dem Krieg flüchtet, in ein Einwanderungsland, das keines sein möchte. Es erzählt eben die Beziehung zwischen einer Tochter und deren einzigartigen Lebenssinn, der darin besteht, die perfekte Migrantin zu werden und vor allem eben ihrem Vater, der sich bei dem Versuch, ihr das zu ermöglichen, selbst verliert. Also sie möchte irgendwie Identität finden zwischen Jugoslawien, zwischen ihrer Familie, zwischen dem neuen Land, wo sie im Leben. Und es ist eine sehr tragische Geschichte, finde ich. Aber die toxischen Bommes, sie ist ein sehr humorvoller Mensch und hat es dann schon mit ein bisschen einem satirischen und humorvollen Unterton geschrieben. Und ich freue mich auf das Buch. Seit 2 Jahren eigentlich. Und jetzt noch mehr.
Die Freude steigt mit jedem Jahr, was vergeht. Ja, cool. Ich finde interessant, wie du an deine TBR rangegangen bist, weil ich habe das dieses Jahr etwas anders als letztes Jahr, weil letztes Jahr habe ich es auch so aus meinem Regal rausgezupft, was noch nie gelesen wurde. Und dieses Jahr habe ich mich rein auf Neuerscheinungen konzentriert, die mir angesprochen haben, die ich lesen will. Mein erstes TBR ist von Sara El Arifi, Cleopatra, Roman einer Königin. Erschienen ist es am 8.01.2026 und das erzählt aus dem Leben der ehemals mächtigsten Frau der Welt, nämlich Cleopatra. Sie war die letzte altägyptische Pharaonin, also die letzte Königin Ägyptens. Sie war Ehefrau und Mutter und Herrscherin unermesslicher Macht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Sie besteigt schon mit 19 Jahren den Thron eines Weltreichs und ahnt da noch nicht, welche Herausforderungen von da an ihr Leben bestimmen. Und das Besondere an diesem Roman ist, die Autorin erzählt das Leben der Kleopatra aus deren eigenen Sicht. Also es ist eine Erzählung aus Ich-Perspektive. Es ist ein historischer Roman, keine rein sachliche Biografie. Es enthält nämlich auch fiktionale Elemente, also eine historisch geprägte Fiktion ist es. Genau, und das werde ich mir gleich mal schnappen, wenn es dann da ist. Ich hoffe nämlich, dass meine Empfehlungen, nenne ich sie jetzt mal, angekauft werden.
Kleiner Wink mit dem Zaunfall an unsere Kollegen.
In Richtung Lektoratsleitung.
Eben, und das ist genau mein Problem, weil dieses Buch klingt so gut. Und wenn wir uns das jetzt für die Bib kaufen, werde ich es natürlich sofort ausleihen müssen.
Ja.
Mein Regal der Schande wird einfach nur wachsen, glaube ich. Und nie. Das ist, glaube ich, sowas, was ich dann an meine Enkel weitergebe.
Genau,
das ist dann so mein Erbe. Man kann es ja auch als Berufskrankheit bezeichnen, würde ich sagen, oder?
Wohl.
Ja.
Ja.
Mein zweites Buch ist wirklich seit seinem Erscheinungsjahr auf meinem Regal, seit 2019.
Oh.
Sorcery of Thorns by Margaret Rogerson. Und das ist Buch, das war in meiner YouTube-Ära, da haben wir noch ganz viele YouTube-Videos geschaut von Booktubern, die ihm Bücher empfohlen haben. Und dieses Buch, da war ich so, ich brauche das. Das muss ich sofort lesen. Sofort bestellt, nie gelesen. Jetzt sind wir 7 Jahre später. Aber es klingt immer noch hervorragend. Und zwar folgt der Roman der 16-jährigen Elizabeth, die als Findelkind auf der Treppe einer der größten Bibliothek von Austermeer ausgesetzt wird. Und sie wächst dann eben zwischen diesen magischen Büchern auf, die Grimoires heißen. Also ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, aber es ist so Grimoire, so wie bei Wicked. Ich schaue in leere Gesichter, die Wicked-Audience ist nicht so groß hier. Aber eben sie wächst zwischen diesen magischen Grimoires auf, Bücher, die eben in den Regalen flüstern und in Eisenketten irgendwie eingesperrt sind. Und die Bücher sind eher so tödliche Monster aus Tinte und Papier. Wenn man sie improvisiert, können sie sich eben auch sogar in Monster verwandeln. Und durch einen Sabotageakt wird dann das gefährlichste Grimoire aus der Bibliothek befreit. Elizabeth wird die Schuld an dem gegeben. Und ihr bleibt natürlich nichts anderes übrig, als das Buch zu suchen. Und das natürlich mit ihrem Erzfeind zusammen, dem Zauberer Nathaniel Thorne.
Oh my!
Ja. eben. Und zusammen mit ihm und dessen dämonischen Diener Silas finden sie sich in einem Fadenkreuz einer jahrhundertealten Verschwörung wieder. Und diese droht nicht nur alle großen Bibliotheken in Flammen aufgehen zu lassen, sondern auch die ganze Welt.
Okay, low-key dramatic.
Ja, Ich freue mich drauf. Es klingt so gut und jetzt, wenn ich drüber rede und wo ich es aufgeschrieben habe, weiß ich so, ich muss das sofort lesen. Es klingt so gut. Wie habe ich es noch nie gelesen? Aber es ist da. Seit 7 Jahren going strong. Und ich hoffe, dass ich das ins Jahr dazu komme.
Ich glaube an dich.
Danke.
Du hast jetzt die Community im Rücken. Den Druck.
Eben, jetzt macht man sich ein bisschen accountable für das, wenn man es sagt, dann, ja. Vor allem habe ich bei dem Buch auch die Angst, je länger es auf meinem TBR ist, dass es sich vielleicht auch in ein Monster verwandelt und mir dann dafür, ja, so ungefähr.
Okay, wenn die Jackie bei der nächsten Folge nicht mehr dabei ist, wissen wir wieso. Okay, weiter geht's mit meiner zweiten Empfehlung und zwar von Isabel Ibáñez. Ibáñez? Probably Ibáñez. Graceless Hearts ist ein erster Teil einer Reihe, der The Spellbound History Quartet. Das ist jetzt mein Wild Guess, aber ich schätze, es wird 4 Teile geben, wenn es ein Quartett ist. Und es ist am
clever, gell? Clever, clever, Sherlock.
Es ist am 13.01., also erst vor ein paar Tagen erschienen. Und wir befinden uns im Volterra, einer italienischen, ja, Kleinstadt, würde ich sagen. Im 15. Jahrhundert und alle Twilight-Fans spitzen gerade die Ohren. Es ist aber leider keine Vampirgeschichte. Und es geht um die Bildhauerin Ravenna Maffei. Diese nimmt an einem Wettbewerb einer geheimnisvollen, unsterblichen Familie teil.
Volturi, hust, hust.
Ich sag gerade, keine Vampirgeschichte.
Es müssen die Volturi sein, es geht gar nicht anders.
Okay, wir sagen jetzt, es sind die Volturi, obwohl wir es nicht wissen, wir haben es ja nur nicht gelesen. Genau, sie nimmt da teil. Und weil da wird nämlich der Siegerin oder dem Sieger ein riesiger Reichtum versprochen als Preis. Und sie braucht diesen Reichtum, um ihren Bruder zu retten, der sie offensichtlich in Schwierigkeiten befindet. Die Inhaltsangabe geht nicht weiter darauf ein. Sie offenbart dabei dann ein seltenes magisches Talent. Und das in einer Stadt, in der Magie allerdings verboten ist. Und dadurch wird sie zur Zielscheibe und sogar, es kommt so weit, dass sie entführt wird, zwar nach Florenz, von der Familie Luni. Und diese stellt sie dann vor eine unmögliche Aufgabe, bei deren Scheitern sie dann von dem Saturnino dai Luni getötet wird. Das ist der rätselhafte und erbarmungslose Erbe der Familie.
Ah.
Aber steckt hinter seiner kalten, rücksichtslosen Fassade etwa mehr?
Oh mein Gott!
Do I smell enemies to lovers?
Yes!
Und während sich zwischen den beiden dann etwas anbahnt, bleibt im Rest des Landes natürlich die Zeit nicht stehen. Der Papst erhält Kunde von Ravennas Magie und möchte sie für seine eigenen Zwecke nutzen. Er zettelt dann einen Krieg gegen Florenz, die Medici, keine Ahnung, wie die da zusammenhängen, und Magie selbst an. Und während sich ein Krieg anbahnt, steht Ravenna unter ständiger Beobachtung und muss zwischen Liebe, Pflicht und Verrat wählen. Entscheidungen, die nicht nur ihr eigenes Schicksal, sondern auch das Gleichgewicht von Magie und Macht in Florenz bestimmen.
Oh mein Gott. Also wenn man da nicht Gänsehaut bekommt und sofort Lust hat, das zu lesen.
Es ist ein historischer Fantasy-Romance-Novel und wir haben den Trope Enemies to Lovers.
What more?
A real girl asked for.
Ganz toll. Und dieses Buch habe ich sogar auch. Also wir haben... Ich habe danach noch 2 Bücher gehabt im Programm heute, wo ich mir gedacht habe, wenn die rauskommen und wir sie kaufen, oder dem muss ich vorschlagen, dass wir sie in der Bib ankaufen, weil die eben so gut klingen, weil ich sie eben nicht kaufen darf, weil ich nur mein TBR lese. Und das war eines davon. Und ich bin sehr stolz drauf, dass ich Michelle und ich wieder einmal denselben Geschmack haben und jetzt das gleiche Buch lesen wollen.
Oh yes. Was ist dein nächstes?
Mein nächstes Buch ist neu auf meiner TBR, also seit 2025 erst.
Oh, wow.
Ja. Und das ist Atmosphere von Taylor Jenkins Reid.
Ah, cool. Das hast du schon mal erwähnt im Podcast. Ich glaube, bei den Beach Reads oder so.
Ja, genau, ja. Ich habe es empfohlen, ohne es selber zu lesen.
Wie authentisch.
Aber Taylor Jenkins Reid ist eine von meinen Lieblingsautorinnen. Und ich habe das Buch von der Christina, von unserer Co-Hostess, geschenkt bekommen.
Mein
Herz. Ja. Ist jetzt gelesen, ihr hat es nicht gefallen. Und hat sie es mir gegeben, weil sie es nicht mehr haben wollte.
Jackie bricht komplett ab.
Im Roman geht es um die Astrophysikerin Joanne Goodwin und es spielt eben im Jahr 1980 und sie wagt den Schritt ihres Lebens und bewirbt sich als eine der ersten Frauen für das Space Shuttle Program der NASA. Und mit einer Gruppe aus hochqualifizierten Piloten, Commanders und IngenieurInnen beginnt sie die intensive Vorbereitung auf ihren ersten Flug ins All. Und während sie ihrem Traum von den Sternen immer näher kommt, ganz schöne Zusammenfassungen, geschieht etwas, das Joanne eben nicht erwartet hat. Sie begegnet der Liebe ihres Lebens und mit einem Mal stellt sie alles in Frage, was sie über ihren Platz im Universum geglaubt hat. Und es ist jetzt kein Spoiler oder sowas, aber es ist eine queer Love Story, also es ist eine lesbische Liebesbeziehung, die sich da anbahnt und hat Taylor Jenkins Reid ja auch schon bei The Seven Husbands of Evelyn Hugo gehabt. Mhm. Und deswegen finde ich, freue mich sehr auf das, weil die Autorin das schon mal gut gemacht hat und sie generell einfach immer so packende Geschichten erzählt und ich freue mich drauf. Sehr. Seit einem Jahr.
Seit einem Jahr. Wem der Name Johanna Seebauer etwas sagt, der hat wahrscheinlich oder vielleicht schon die Buchbesprechung von unseren lieben Kolleginnen Pia und Christina angehört. Die haben sie vor, weiß ich jetzt gar nicht, wann das war. Wir verlinken es unten in der Beschreibung. Sie haben nämlich den 2023 erschienenen Roman Ninxhof rezensiert, genau, und dem eine Folge gewidmet. Und die bringt jetzt am 12.05., also am 12. Mai, Das Gurkerl raus. Mir hat der Name und dieses Cover so angesprochen, weil, kleiner Sidefact zu meiner Person, ich habe phasenweise eine etwas krankhafte Obsession mit Essiggurken. Das ebbt dann immer wieder mal ab, Genau, also so viel dazu. Mir hat das Cover sehr angesprochen und genau. Es ist eine illustrierte Erzählung, die hat dann nur 48 Seiten, also das wird gleich mal durchgelesen sein. Und es ist zweifach ausgezeichnet beim Bachmann-Wettbewerb 2024.
Also, aber es ist nur gar nicht erschienen.
Ich schätze die Illustrationen.
Ah.
Genau. Im Prinzip hört es sich für mich, also vom Inhalt her, nach einer satirischen Erzählung an, die unsere Cancel Culture ein bisschen durch den Kakao zieht. Es ist nämlich so, ein Redakteur schreitet zur Zubereitung seines Frühstückssemmels in der Redaktion und möchte einen Gurkerl drin haben. Vollkommen verständlich, würde ich auch. Er spritzt sich dann beim Gurkelschneiden Essigwasser ins Auge und es folgen öffentliche Hasstiraden gegen das Gurkel. Es gibt Kolumnen, Leserinnenbriefe, Interviews und öffentliche Debatten. Gurkel werden verboten, Proteste formieren sich etc. pp. Es ist ein vor Ironie triefender Kommentar über unsere wundervolle Empörungskultur, die wir so toll pflegen. Und eben, ich will es einfach unbedingt lesen, weil das Ding heißt Das Gurkerl.
Ich habe nicht gewusst, dass sowas existiert. Ich habe nicht gewusst, dass ich sowas in meinem Leben brauche. Aber jetzt weiß ich es. Danke, Shelley.
Dankeschön.
Mein nächstes Buch heißt I, Medusa von Ayana Gray. Ist auch 2025 erschienen. Und habe mir, sobald ich gewusst habe, dass es rauskommt, vorbestellt. Und es ist dann auch schon im Sommer zu mir gekommen. Aber ich habe es immer noch nicht gelesen. Und wie der Titel schon verrät, ist es eine Neuerzählung der Legende rund um die mystische Figur der Medusa aus der griechischen Mythologie eben. Und es ist ein bisschen neu erzählt eben. Und es geht um die Protagonistin Maddie, für Medusa vermute ich.
Geil.
Ja. Und sie möchte eben Priesterin im Tempel von Athene werden und geht eben in die Hauptstadt Athen, um der Göttin dort zu dienen. Und während sie da eben fleißig studiert und arbeitet und eben im Tempel sich einfindet, zieht sie die Aufmerksamkeit von Poseidon auf sich. Und das hat natürlich Folgen. Das ist auch ein feministischer Blickwinkel, den der Mythos schon lang gehabt hat, dass das so passiert. Besehen hätte es sein können, dass Medusa so geworden ist, wie sie ist. Und so ist es dann auch in dem Roman. Sie wird für ein Verbrechen bestraft, welches sie nicht begangen hat oder für das sie nicht schuld ist. Und wird dann eben, also in dem Mythos, den ich kenne, ist es dann so, dass Athene sie selbst verflucht. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Roman dann ist. Und wird dann eben verflucht und ihre Locken und verwandelt sich dann eben in diese legendären Schlangenköpfe oder diese Schlangen eben. Und also jeder Mann, der sie dann anschaut, oder jeder Mensch eigentlich, wird zu Stein verwandelt. Ich freue mich sehr auf diese Neuerzählung, weil ich Medusa wahnsinnig faszinierend finde und eben auch eine sehr missverstandene Figur in ihr sehe, weil eben sie wieder eine Frau in der Mythologie ist, die halt darunter leidet, dass sie nichts gemacht hat und von einem Mann eigentlich eine Frau, die von einem Mann missbraucht wird und dann selber mehr unter, also als Opfer eigentlich mehr unter dem Leid, ist wieder Täter, also wieder diese Opferkultur, dass das Opfer wieder viel mehr Folgen aus dem hat, logischerweise, für das verantwortlich gemacht wird, das würde ich eigentlich sagen, und nicht der Täter. Und bin eben sehr gespannt auf diesen neuen Take, den Ayanna Grail uns da präsentiert.
Wieder etwas zu Greek Mythology. Wer da mehr dazu erfahren möchte, wir haben vor ein paar Monaten eine Greek Mythology Tea Time aufgenommen. Da gerne reinhören für mehr Tipps. Gut, weiter geht's mit meinem nächsten. A Secret in the Garden von Janine O'Reilly ist der erste Band einer neuen Reihe, und zwar der Dark Manor Chronicles. Und es geht um Blackwood Manor. Das thront hoch oben auf einer windgepeitschten Klippe, und hinter seinen prunkvollen eisernen Toren wurde ein Teil des Anwesens seit dem tragischen Tod von der Vorbesitzerin von Hester Blackwood dem Verfall überlassen. Das einst prachtvolle Gewächshaus ist nun von Ranken und Unkraut überwuchert und das Glas zerborsten. Man weiß nicht, was mit dem Rest der einst so reichen und machtvollen Familie passiert ist, nur Hesters Sohn Jasper ist geblieben. Dann kurze Switch zur Protagonistin. Aus purer Verzweiflung, ihren Job zu retten, geht die Botanikerin Eliza Arnold ein waghalsiges Risiko ein. Sie fährt zum Anwesen, um den Besitzer um eine Spende zu bitten. Dieser willigt dann tatsächlich ein, aber nur unter der Bedingung, dass sie sein Gewächshaus restauriert. Und das alleine, ohne Hilfe und ohne das Anwesen zu verlassen. Während Eliza sich durch Dornen und Geheimnisse kämpft, entsteht dann zwischen ihr und Jasper eine gewisse Spannung. Dunkel, gefährlich und unmöglich zu ignorieren.
Und who would have thought?
Who would have thought? Und etwas anderes regt sich zwischen Wurzeln und Ruinen. Flüstern in den Wänden, unerklärliche Störungen und eine Präsenz, die jede ihrer Bewegungen beobachtet.
Boah, das klingt schon wieder viel zu gruselig für mich.
Schau. Ich habe mir das für so um die Zeit für Halloween rausgesucht.
Sehr gut.
Je tiefer Eliza gräbt, desto mehr entdeckt sie einen Garten voller Trauer, Sehnsucht und Verlangen. Hm? Denn in Blackwood Manor können selbst begrabene Dinge wieder erblühen. Wir haben hier eine Gothic Romance mit leichten Fantasy-Elementen. Es ist etwas dark Romance angehaucht, aber ohne Szenen von expliziter sexueller Gewalt, weil sowas lese ich nicht. Und wir haben eine Enemies to Lovers Geschichte.
Ja. Oh. Sehr toll. Einen guten Mix hast du da auf deiner Liste.
Ja, vielen Dank.
Ihr habt mir auch Mühe gegeben bei meiner Liste und habe ja eben mit einer deutschsprachigen Roman angefangen, dann Fantasy, dann Contemporary Romance. Dann eine Neuerzählung und als Abschluss habe ich einen Klassiker.
Schön.
Ja, wie so oft sind Klassiker natürlich auch auf meinem Regal der Schande. Und dieser Klassiker, den habe ich 2023 in meinem Auslandssemester in Irland gekauft, in einem Secondhand-Buchshop. Und deswegen ist die Ausgabe auch wunderschön. Mhm. Da habe ich sie immer noch nicht gelesen. Und zwar Lady Chatterley's Lover von D.H. Lawrence.
Toll, da habe ich letztens erst...
Ja. Genau, da gibt's einen Film. Mhm. Und ich habe mir irgendwie gedacht, nein, ich lese das Buch, bevor ich den Film schaue. Habe weder das Buch gelesen, noch den Film gesehen. Und ist mir eben für dieses Jahr vorgenommen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch, wie bei meiner kurzen Recherche herausgefunden habe. Und zwar ist das Buch 1928 in Florenz als Privatdruck erschienen und wurde gleich darauf aber vom englischen Staat wegen Vorwurfs der Pornografie verboten. Das Publikationsverbot wurde erst 1960 aufgehoben, nach einem spektakulären Prozess. Und dieser Roman gilt eben als Vorreiter der sexuellen Revolution der 60er und 70er Jahre, als eines der wichtigsten Werke der erotischen Literatur gesehen. Und wir reden ja auch öfters über
Smut.
Und ich finde es dann auch eben interessant zu sehen, wo kommt das Genre her, was hat es begründet, und eben auch zu sehen, was es damals für ein Skandal ist. Und es ist ja heute teilweise noch ein Skandal. Also finde ich schon interessant. Eben die Handlung, es spielt kurz nach dem Ersten Weltkrieg in einer britischen Bergbauregion. Und die junge Constance heiratet den wenige Jahre älteren Adligen Clifford Chatterley. Und dieser wird im Krieg aber verwundet, worauf er impotent und an den Rollstuhl gefesselt ist. Das Leben an der Seite ihres Gatten wird für Constance eben zur Qual. Und der Wildhüter Oliver Mellors wird eben ihr Liebhaber und hilft ihr durch diese schwere Zeit. Sie wird dann aber schwanger von eben ihrem Geliebten. Und
war es nicht so, dass ihr Mann das sogar wollte, dass sie von einem anderen Mann, allerdings einem Adligen, ein Kind bekommt, damit es einen Erben gibt?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber sie wird eben schwanger von ihrem Geliebten und möchte ihren Mann verlassen. Und da kommt es dann eben zu einem großen gesellschaftlichen Skandal. Mehr habe ich mir eben gar nicht angeschaut, weil die wollten mich nicht zu sehr spoilern. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Und freue mich auch schon, dass ich danach den Film anschauen kann. Also das ist dann auch wieder so ein Doppelpaket, das ich mir dann gönnen kann. Und auf das freue ich mich.
Den wollt ihr eh schauen. Lasst den gemeinsam schauen.
Ja.
Fein. Filmdate ausgemacht. Weiter zu meinem letzten ausführlichen Tipp. Und zwar handelt es sich hierbei um einen zweiten Teil einer Reihe von Bridget Knightley, The Exquisite Torment of Loving Your Enemy. Zu Deutsch, wie man seinem Erzfeind hoffentlich das Leben rettet. Der Titel auf Deutsch macht nur Sinn, wenn man den Inhalt vom ersten Buch kennt. Es ist nämlich die Fortsetzung von The Irresistible Urge to Fall in Love with Your Enemy. Kommt am 29. Juli raus. Und um es kurz zusammenzufassen, es war definitiv keine Liebe auf den ersten Blick, sondern eher auf den letzten. Genauer gesagt, den allerletzten. Widerwillig hat die Heilerin Orienne es vollbracht, dem Assassinen Osric zu helfen, indem sie das Versiegen seiner Magie, das in letzter Instanz ihn sogar töten würde, zu verlangsamen. Um das geht es nämlich im ersten Teil. Er erkrankt an einer Krankheit, die seine Magie zerstört und das würde tödlich enden für ihn. Und er hat sie so weit gebracht durch Erpressung und sonstigen Methoden, dass sie ihm tatsächlich hilft, aber sie hassen sich halt aufs Blut, weil sie ist Heilerin und er ist Auftragsmörder.
Ich habe es gerade auf Libby aufgemacht und war so, das klingt ja ganz toll. Und lese gerade, ich bin auf Seite 30 oder sowas. Versuch mich nicht zu spoilern. Oh aber je. Es ist jetzt eh schon zu spät.
Oh je. Ja, wie machen wir das jetzt?
Na, ist okay, ich bin erwachsen, ich schaffe das.
Es rentiert sich trotzdem, weil es ist voll gut geschrieben. Oh je. Okay, genau, also, sie haben es geschafft, es zu verlangsamen. Das ist ja mal, ja. Nun will sie testen, ob sie die Degeneration umkehren kann. Doch was Orion nicht ahnt, Bösewicht Osric leidet an einer neuen Erkrankung. Sein Herz gehört nicht mehr zu ihm. Zu allem Überfluss befindet sich Orion in Gefahr, vor der sie nur ein höchst unzurechnungsfähiger, verliebter Auftragsmörder zu schützen vermag. Aber mehr sage ich jetzt nicht mehr, weil die Jackie liest gerade den ersten Teil.
Ich gehe jetzt heimlesen.
Es ist ein Romantasy-Novel. Sehr witzig, wirklich, wirklich witzig geschrieben. Sehr humorvoll. Kann
ich bestimmt. Also ich bin auf Seite 30, 40 oder sowas und es ist schon so lustig.
Es ist ein klassisches He Falls First, Enemies to Lovers und so derartig slow burn. Es dauert so lang, bis mal was passiert. Also, ich wünsche da viel Geduld.
Ich implodiere gerade.
Ja, das waren sie, meine 5 Tipps. So, jetzt haben wir uns unsere 5 Highlights vorgestellt jeweils und jetzt interessiert es uns brennend, was ihr euch dieses Jahr vorgenommen habt zu lesen. Also was unbedingt gelesen werden muss dieses Jahr. Oder auf welche Neuerscheinung ihr euch besonders freut. Deshalb schaut jetzt auf Instagram bei uns vorbei, stadtbibliothek.innsbruck heißt unsere Seite, und dort könnt ihr in unsere Story eure TBRs verraten. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso sollten wir das tun? Was springt dabei für uns raus? Das kann ich euch sagen. Denn unter allen TeilnehmerInnen, die uns ihre TBRs verraten, wird eine wunderschöne, streng limitierte, gebrandete Vorwort-Tasse verlost. Mitmachen und gewinnen.
Sie ist wirklich ganz toll. Trinkkomfort unbeschreiblich, Tragekomfort exquisit, Farbe, Design, Bibi-fein.
Vom Feinsten.
Ja.
Also wer eine solche wunderschöne Tasse haben möchte, muss uns verraten, was er heuer liest.
Wir sind gespannt auf eure Einsendungen und wünschen viel Erfolg beim Gewinnspiel.
Die GewinnerInnen, also je nachdem, wer es dann halt ist, wird bei der Tea Time via Instagram benachrichtigt. Bei den anderen Rubriken funktioniert es ein bisschen anders, aber bei uns wird die Tasse auf Instagram verlost.
Sehr schön. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.